Ein herzliches Dankeschön an unsere Musiker und Sänger für die Einstimmung in unseren Gottesdienst hier heute Morgen. Auch meinerseits ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich wünsche uns von Herzen Gottes Segen. Karfreitag und Ostern liegen hinter uns. Und ja, worum könnte es heute Morgen in der Predigt gehen? Ich erinnere mich, wir haben dieses Jahr mit einer Predigtreihe gestartet. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch, und zwar mit der Bergpredigt. Und wir hatten Predigten angefangen über die sogenannten Seligpreisungen am Anfang der Bergpredigt. Und es ging in einer Predigt um die erste Seligpreisung. Ich lese sie. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Danach kam dann die zweite. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die letzte Predigt über Bergpredigt war dann die dritte Seligpreisung. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Heute Morgen soll es um die vierte Seligpreisung gehen. Man kann sie hier vorne auch mitlesen. Ich wende mich da mal hin. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Matthäus 5, Vers 6. Und dieses selig sind können wir vielleicht ein wenig besser verstehen, wenn wir übersetzen, glücklich zu preisen oder glücklich sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wenn wir es noch nie gehört hätten, das erste Mal lesen, ich glaube, es käme wieder ein kleiner Aufschrei. Was sagt denn Jesus da? Er stellt doch alles auf den Kopf. Glücklich sind doch die, die nicht hungrigen und die nicht durstigen. Und er sagt, glücklich sind die, die Hunger haben. Glücklich sind die, die dürsten. Und ich denke, wir werden in der Predigt merken, worum es geht, was Jesus damit meint. Nur mit diesem Hunger und Durst wird es nicht um den leiblichen Hunger, den leiblichen Durst gehen. Dass man dann was zu essen hat und was zu trinken hat. Das sind wichtige Dinge. Und Jesus würde nicht sagen, glücklich sind die, die nichts zu essen und nichts zu trinken haben. Hunger und Durst bedeutet in der Bibel oftmals auch etwas Tieferes. Es gibt nicht nur diesen leiblichen Hunger und Durst, sondern wir haben auch eine Seele und wir haben einen inneren, wenn man das mal so nennen möchte, einen inneren Hunger, einen inneren Durst. Seele, dieses hebräische Wort Nefesh, meint eigentlich Kehle oder Rachen und ist eine Bezeichnung für unsere Bedürftigkeit, für unser Verlangen und negativ gesehen auch für die Gier des Menschen. Und dass man da immer was reinpropfen kann und es wird nicht richtig satt. Also mit Hunger und Durst, ich glaube, wir gehen in eine gute Richtung, wenn wir sagen, damit meint Jesus die Sehnsucht unseres Herzens. Damit meint Jesus unseren inneren Hunger, unseren inneren Durst. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, ein ganz kleines Baby, ist es schon ein bedürftiges Menschenkind. Da ist Hunger und da ist Durst. Nicht nur nach der Muttermilch, sondern nach Geborgenheit, nach Annahme, nach bedingungsloser Liebe. Und dass es immer wieder in die Arme hineingenommen wird und an die Brust gedrückt wird. Wir tragen das in uns, wir Menschen, von klein auf. Und wir sind vielleicht sogar ein Leben lang unterwegs, hier Erfüllung zu finden. Dass unsere Sehnsüchte gestillt werden, unsere Erwartungen, die natürlich manchmal auch gesteigert sind. Und dann sprechen wir auch von, ja, vielleicht kranken Sehnsüchten oder schmerzhaften Sehnsüchten, die sich nicht erfüllen. Man sagt, dass vor allem die ersten 2-3 Jahre eines Menschen unheimlich wichtig sind. Wenn ein Baby zu wenig Liebe bekommt, zu wenig Nähe und Geborgenheit erfährt, trägt dieses Kind dieses Vakuum ein Leben lang verstärkt mit sich hinein ins Leben. Und wir können kleine Kinder gar nicht genug lieben. ihnen gar nicht genug Nestwärme geben, ihre Sehnsüchte gar nicht stark genug auch stillen. Manchmal gibt es heute in der Gesellschaft die Tendenz, die heißt folgendermaßen, statt Bindung, Bildung. Statt Beziehung, Erziehung. Nun, die Kitas sind sicherlich für manche wirklich gut, Kinder und Eltern, aber nicht flächendeckend. Und es muss nicht jedes Kind in die Kita. Und es muss dann auch nicht gesagt werden, wie ich letzte Woche in den Heute-Nachrichten hörte, wenn ein Kind einige Wochen jetzt nicht in die Kita gehen konnte, wird ihm was für den Start ins Leben fehlen. Was hat dann uns gefehlt, die wir Kita noch gar nicht kannten? Ganztags-Kitas, Ganztags-Schulen sind für manche Eltern und Kinder eine gute Lösung. Aber es darf nicht zu einem Gebot, zu einer Forderung werden, denn das ist ja eine Art Ghettoisierung. Man verbringt die meiste Zeit wie in einem Ghetto-Kindergarten, wie in einem Ghetto-Ganztags-Kita, wie in einem Ghetto-Ganztags-Schule, doch ein Stück entfernt vom wirklichen alltäglichen Leben. Und das ist sicherlich nicht glorreich, nicht hoch zu preisen. Es ist oft nötig. Aber ich glaube, dass wir vermehrt immer mehr Menschen haben, die mit einer ungestillten Sehnsucht durchs Leben gehen, weil sie zu wenig Liebe erfahren haben, weil zwar viel Bildung da war, aber wenig Bindung, weil zwar viel Erziehung da war, aber wenig Beziehung. Das Wort Sehnsucht hat ja auch hier so eine negative Komponente. Dieses Sehnen, also sich ausstrecken nach einer Erfüllung des Lebens. Und dieses Wort Sucht ist ja eigentlich ursprünglich eine Art Krankheit, eine Art Not. Und nicht gestillte Sehnsüchte können eben in Süchte hineinführen. Dass wir versuchen, unsere Sehnsucht zu stillen. Und das kann auch Wege führen, die letztendlich nicht gut sind. Wege, die uns in einen Morast hineinbringen, aus dem wir nicht wieder so rauskommen. Menschen versuchen unterschiedlich, ihre Sehnsucht, ihren Durst, ihren Hunger zu stillen. Denken wir an den sogenannten reichen Kornbauer in der Bibel, dem gute Ernten beschert waren. Und er baute eine Scheune nach der anderen und er häufte immer mehr Kapital an, immer mehr Getreide an. Aber seine innere Sehnsucht, letztendlich nach Annahme, Geborgenheit und Liebe, das wusste er vielleicht gar nicht, diese innere Sehnsucht wurde nicht gestillt. Er musste sich selber gebieten und sagen, nun sei endlich zufrieden, liebe Seele. Mit Geld, mit Material, mit Luxus lässt sich unsere Sehnsucht nicht stillen. Oder denken wir an die sogenannte Frau am Jakobsbrunnen, mit der Jesus ins Gespräch kam. Und da kam in diesem Gespräch heraus und Jesus sagte zu dieser Frau, 5 Männer hast du gehabt. Und der Mann, den du jetzt hast, mit dem bist du nicht verheiratet. Was steckt da für eine Sehnsucht dahinter? Was steckt da auch für eine Not dahinter? Diese Frau hat die Erfüllung bei den Männern gesucht. Vielleicht auch im Sex. Wir wissen es nicht. Und sie ist von einer Enttäuschung zur anderen gegangen. Und dieses Loch klaffte immer weiter auseinander. Ob wir nun unsere Sehnsucht, unseren Durst stillen möchten durch Kapital, durch Luxus, durch das, was wir haben, oder durch Beziehungen, Freundschaften, Männer, Sex. Oder durch Alkohol. Oder durch Spielsucht. Was immer es auch sei. Diese Dinge sind wie Salzwasser. Je mehr wir davon trinken, desto größer wird der Durst. Sehnsucht. Das prägt uns Menschen. Das treibt uns vorwärts. Das beschert uns eine Menge Enttäuschungen und Sehnsüchte, die nicht gestillt werden, enden häufig in der Sucht. Wo finden wir Geborgenheit? Wo kann unsere Seele zur Ruhe kommen? Augustinus hat hier etwas entdeckt. Er kam aus frommem Elternhaus, der Kirchenvater Augustinus, aus frommem Elternhaus, und er suchte die Erfüllung letztendlich irgendwo in der weiten Welt, im Luxus, im Vergnügen, bei den Frauen. Die Not wurde aber immer größer, bis zu der Stunde, wo er den lebendigen Gott fand oder der lebendige Gott ihn fand. Und er sagte diesen legendären Satz: Meine Seele ist unruhig in mir, bis sie Ruhe findet in dir, o Gott. Meine Seele ist unruhig in mir, bis sie Ruhe findet in dir, o Gott. Meine Sehnsucht ist ungestillt, mein Durst, mein Hunger bleiben ungestillt, bis ich bei Jesus Christus, dem lebendigen Gott, zu Hause bin. Und ich möchte hier einfach Jesus hinschreiben. Und Jesus sagte zu dieser Frau am Jakobsbrunnen, die ich erwähnt hatte, zu dieser Frau sagte er: Wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, wirst du nicht mehr dürsten. Oder anders, es ist so gemeint: Wenn du permanent von dem Wasser trinkst, das ich dir gebe, wenn du von dem Leben nimmst, das ich dir schenke, dann wird deine Sehnsucht gestillt werden. Dann hast du wahres Leben, ewiges Leben. Dann hast du einen tiefen Frieden und eine Freude, die die Männer dir nicht geben können und die Männer dir nicht rauben dürfen. Jesus stillt die Sehnsucht des Menschen, die Sehnsucht nach Geborgenheit, Annahme und bedingungsloser Liebe. An einer anderen Stelle sagt er: Wen da dürstet, komme zu mir und trinke. Welch eine wunderbare Einladung, wenn du diese Sehnsucht hast, diesen Durst nach Leben hast, diesen Durst nach Liebe und Annahme hast. Jesus sagt: Dann komme zu mir. Das geschieht im Gebet, indem ich mich zu Jesus hinwende und sage: Jesus, hier bin ich mit meinem Leben. Hier bin ich mit meinen Sehnsüchten. Hier bin ich mit den Süchten meines Lebens, aus denen ich nicht herauskomme. Bitte schenke du mir wahres Leben. Begegne du mir ganz tief und erfülle du mich mit deinem guten Heiligen Geist. Wen da dürste, so sagt Jesus, komme zu mir und ertrinke. Er nehme die Vergebung Jesu, er nehme das Wort Jesu, den Zuspruch: Ich schenke euch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Hunger und Durst. Jesus sagt: Selig sind die hungern und dürsten. Sie sollen satt werden bei Jesus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und es wäre zu oberflächlich gesagt: Verändere dein Verhalten, so kommst du aus deinen Süchten raus. Es wäre zu oberflächlich gesagt: Mache eine Therapie, dann besiegst du dein Defizit. Es dauert nicht lange und man ist im Alten wieder drin, weil der Schaden tiefer liegt. Und weil Jesus mein Herz erfüllen will und weil er meine Seele erfüllen möchte und weil diese Einladung, Jesus stillt meine Sehnsucht, eine Einladung ist zur Gemeinschaft mit Jesus, nahe bei ihm zu leben, in seinem Wort gegründet zu sein, aufzutanken. David konnte mal sagen: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Das ist nicht die Gebetserhörung irgendwann später, du gibst meiner Seele große Kraft oder Erfüllung, sondern während er im Gebet ist, während er Zeit mit dem lebendigen Gott verbringt und sie diese Zeit nimmt, erfährt er, dass eine Kraft und eine Erfüllung in seine Seele, in sein Leben kommt. Erfährt er, wie er an der Quelle ist und trinkt und satt wird. Und all das andere im Leben nicht mehr überfordern muss, weil er als ein Beschenkter ins Leben hineingehen kann. Nun sagt hier unsere Seligpreisungen dann doch speziell: Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Also es ist hier dann doch ein spezieller Hunger, eine spezielle Sehnsucht angesprochen. Gerechtigkeit ist für unsere Ohren erstmal so ein bisschen komisches Wort. Was meint Jesus mit Gerechtigkeit? Was meint die Bibel mit Gerechtigkeit? Wir denken an eine Gerichtsszene, an ein gerechtes Urteil. Jeder bekommt das, was er verdient hat und so weiter. Die Bibel meint mit dem Begriff der Gerechtigkeit ein der Gemeinschaft mit Gott entsprechendes Verhalten. Also Gerechtigkeit meint ein Leben, ein Verhalten, über das sich Gott freut und das der Gemeinschaft und der Beziehung zum lebendigen Gott entspricht. Jesus sagt also, selig sind die, die sich danach sehnen, ein Leben zu führen in der Nähe Gottes. Jesus sagt, selig sind die, die sich danach sehnen, ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Das ihm und seinem heiligen Wesen, seiner Liebe und Freundlichkeit und Reinheit entspricht. Im Großen kennen wir das vielleicht ein wenig, wenn wir sagen, wir sehnen uns nach einer gerechten Welt, wo nicht immer nur die Armen unterdrückt werden, wo auch in den Kriegen nicht immer die Schwächsten der Schwachen das auszubaden haben. Eine gerechte Welt ohne Mord und Totschlag, ohne Misshandlungen, ohne Missbrauch, wo auch das Klima wieder vollkommen in Ordnung kommt. Also ich habe Hunger und Durst nach Gerechtigkeit in der Welt, nach einer gerechten Welt. Nun, darüber würde sich Gott auch freuen. Danach sehnt Gott sich auch. Aber es geht bei Gerechtigkeit und Hunger und Durst nach einer gerechten Gerechtigkeit nicht nur um eine gerechte Welt, sondern es geht um dein und mein Leben. Und Jesus meint, glücklich bist du, wenn du diese Sehnsucht hast, ich möchte eng mit Jesus verbunden sein. Wenn du diese Sehnsucht hast, ich möchte, dass mein Charakter sich verändert. Ich möchte, dass mein Leben sich verändert, dass es zu Gott passt. Ich möchte nicht ständig in die gleichen Fehler hineindappen. Ich möchte nicht ständig anderen Leuten die gute Laune vermiesen. Ich möchte nicht ständig an meinem Charakter scheitern, sondern ich wünsche mir so zu sein wie Jesus. Und dann geht dieser Hunger und dieser Durst, und deswegen sagt Jesus selig, in einen tiefen Zerbruch. Wir merken zum einen, egal welche Ideologie da am Hebel sitzt, es ist nachher schlimmer wie vorher in der Welt. Wir kriegen das nicht hin. Irgendwo ist der Wurm drin. Die Bibel nennt das Sünde, Gottlosigkeit. Und wir merken auch bei unserem eigenen Leben, was ich mich auch anstrenge und was ich auch probiere und wie oft ich aufstehe, ich kriege das nicht hin, so zu leben, dass Gott sich freut. So zu sein, dass ich zu diesem lebendigen Gott passe. Ich schaffe das nicht. Und in diesem Zerbruch, der schmerzhaft ist und der niemanden erspart bleibt, der zum Glauben an Jesus kommt, durch diesen Zerbruch hindurch offenbart sich uns eine neue Gerechtigkeit, von der Jesus spricht. Und diese Gerechtigkeit hat einen Namen, Jesus. Wie es das Neue Testament und in den Briefen immer wieder gesagt wird, Jesus, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Er ist der Mensch gewordene Gott, der vollkommen im Willen Gottes gelebt hat, der alles erfüllt hat, der ohne Schuld und Sünde ist, der vollkommene Liebe lebte. Und diese Gerechtigkeit wird für mich zu einer Glaubensgerechtigkeit. Wenn ich an den Gerechten glaube, wenn ich das nehme, was er stellvertretend für mich gewesen ist und getan hat, dann bin ich selbst in den Augen Gottes durch seine Gnade ein gerechter Mensch. Darf ich Frieden finden in den Wunden Jesu? Darf ich auftanken und aufatmen in der Gnade des lebendigen Gottes? Ja, selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, die daran zerbrechen, dass sie es selber nicht schaffen, aber das Geschenk Gottes in Jesus Christus entdecken. Denn sie sollen satt werden bei Jesus, bei der geschenkten Gerechtigkeit Gottes. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, nach dieser Glaubensgerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Nun habe ich auf meiner Zeichnung hier Jesus stehen. Wir können schreiben, er ist Brot des Lebens. Er ist das lebendige Wasser. Und ich schreibe trotzdem hier unten nochmal wieder den Begriff Sehnsucht hin. Vielleicht müsste ich auch Unzufriedenheit hinschreiben. Denn, sind wir mal ehrlich, obwohl wir an Jesus Christus glauben, obwohl er die Quelle unseres Lebens geworden ist, bleibt eine Sehnsucht zurück. Bleibt auch eine gewisse Unzufriedenheit zurück. Wir stehen und wir leben als Gläubige in einer Spannung. Wir strecken uns aus und wünschen uns noch mehr. Und das erzeugt manchmal eine Unzufriedenheit. Und es ist vielleicht die Sehnsucht nach noch mehr Nähe zu Jesus. Das ist eine gute Sehnsucht. Und sie treibt uns in die stille Zeit und lässt uns immer wieder Freiräume finden, ihm zu begegnen, ihn noch mehr kennen und lieben zu lernen. Aber gerade hier in diesem Punkt können sich auch Irrwege einschleichen. Wenn es darum geht, okay, ich gehöre Jesus, ich glaube an Jesus, immer ist noch eine Sehnsucht, eine gewisse Unzufriedenheit, dass es auch Versprechungen gibt nach einem Mehr, die nicht biblisch sind. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, du kannst noch mehr Heiligen Geist bekommen. Nun sagt die Bibel, durch die Wiedergeburt ist der Geist Gottes in mein Leben gekommen. Und es geht nicht darum, jetzt noch mehr Heiligen Geist zu kriegen. Es gibt nur diesen einen Heiligen Geist. Sondern es geht vielleicht darum, dass der Geist Gottes von mir mehr bekommt. Mein Leben und die Räume meines Lebens mehr ausfüllen kann. Das wäre gut. Oder man sagt, du kannst noch mehr Jesus haben. Und ich glaube nicht, dass man mehr Jesus haben kann als den, der alles für mich getan hat. Aber es wäre gut, wenn dieser Jesus mehr der Herr in meinem Leben werden könnte und mich stärker verändern kann. Das stimmt sicherlich. Und ich habe mal im Neuen Testament nachgeschaut unter dem Begriff mehr. Wo spricht das Neue Testament, wo sprechen die Briefe davon, das kannst du noch mehr haben? Mal abgesehen davon, dass wir mehr in der Nähe Jesu leben möchten und sollen, das stimmt, taucht dieses Mehr nur noch ein einziges Mal auf. Und da geht es in Johannes Kapitel 15 darum, dass er uns reinigt, damit wir noch mehr Frucht bringen. Das ist das einzige Mal, wo zu den Gläubigen das gesagt wird. Ja, ihr seid hier zum Glauben gekommen, ihr gehört mir und es gibt ein Meer, aber lasst euch durch das Meer nicht in Richtungen verführen, die nicht gut sind. Dieses Meer heißt mehr Frucht bringen. Und dann sind wir wieder ein bisschen Richtung Gerechtigkeit. Mehr Frucht bringen meint, dass Christus meinen Charakter, mein Wesen mehr verändern kann. Die Früchte des Heiligen Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Sanftmut und so weiter, mehr wachsen können in meinem Leben. Und dieses, dass ihr mehr Frucht bringt, bedeutet auch diese Sehnsucht, Herr, ich möchte, dass durch mich Menschen dich kennenlernen. Die Frucht der Errettung und des ewigen Lebens größer werden darf. Sehnsucht bleibt in gewisser Weise. Eine gewisse Unzufriedenheit macht sich immer wieder breit. Hier kann dieses Meer zu einer Verführung werden, auf grüne Wiesen, die es nicht gibt. Eine Verführung, und das lehrt der Hebräerbrief, aus dem Glauben heraus ins Schauen hinein. Denn diese Sehnsucht, diese Spannung haben wir, weil wir noch im Glauben leben und noch nicht im Schauen. Und dieses Meer kann uns aus dem Glauben herausführen und sagen, Mensch, dieses Meer ist, du kannst mehr erleben von Gott. Dieses Meer ist, du kannst mehr von Gott spüren, mehr von Gott sehen. Weil einem dieses Glauben und das Glauben an sein Wort oftmals zu schwierig erscheint. Aber in Hebräer 11 heißt es, der Glaube ist eine feste Hoffnung und Zuversicht auf das, was man nicht sieht. Und dann werden ganz viele Glaubensvorbilder aufgeführt aus der Bibel, die alle in einem nackten Glauben Entscheidungen getroffen haben und noch nichts gespürt und nichts gesehen und oft noch gar nicht viel erfahren haben. Manche sind sogar in diesem Glauben für den lebendigen Gott gestorben. Also dieses Meer darf uns nicht in eine Richtung führen, die uns woanders gründet als im Glauben. Die Sehnsucht haben wir alle im Herzen. Ich möchte mehr erleben. Ich möchte mehr fühlen. Aber Glaube heißt, auf das vertrauen, was wir nicht sehen, aber was geschrieben steht. Doch Jesus sagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Hier, und deswegen haben wir das, diese Sehnsucht, hier ist die Ewigkeit. Kai, wir können doch sagen, der Himmel, ne? Da werden wir Jesus Christus sehen. Und deswegen ist noch hier diese Spannung da. Wir gehören ihm. Es ist uns alles zugesprochen. Sein Geist wirkt in unserem Leben. Sein Geist wirkt durch unser Leben. Aber ich sehne mich danach, ihn zu sehen. Ich sehne mich danach, auch alle Sünde und Gebrechlichkeit loszuwerden, alle Spannungen, alle Schmähungen loszuwerden und endlich am Ziel zu sein. Und das gilt es durchzuhalten. Das gilt es, gestärkt durch Gottes Weg, hier den Weg zu gehen. Ja, sich danach zu sehnen, Jesus näher zu sein, aber sich nicht auf Wiesen führen zu lassen, die nicht göttlich sind. Und leider gibt es nicht wenige Sekten auf der Welt, die gerade hier ansetzen, bei dieser Sehnsucht oder ich schreibe auch mal Unzufriedenheit hin. Es gibt eine gesunde Unzufriedenheit, weil ich noch nicht vollkommen bin, nicht am Ziel bin. Es gibt auch eine negative Unzufriedenheit, weil sie nicht verstanden hat, dass wir noch in der Spannung leben, nicht zu sehen, aber doch zu glauben. Es ist auch für die Gemeinde Jesu Christi eine Herausforderung, ein Evangelium zu verkündigen, einen Dienst zu tun, der zur Zufriedenheit führt. Das kann es aber nur dann sein und kann nur dann geschehen, wenn die, die zur Gemeinde gehören, erkennen, es bleibt eine Sehnsucht und die ist völlig normal. Und ich lasse mich nicht verrückt machen durch mehr Versprechungen, sondern ich bleibe bei Jesus und seinem Wort und ich gehe auf das Ziel zu, wo ich alles sehen werde, wo ich in seiner Herrlichkeit bin und wo eine ungetrübte Freude und Erfüllung herrschen wird. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Diese Gerechtigkeit ist Jesus Christus. Wenn du ihn gefunden hast, wenn er in dein Leben gekommen ist, wenn er für dich die Quelle des Lebens geworden ist, dann stillt er deine Sehnsüchte, deinen Hunger und deinen Durst. Und trotzdem bleibt eine Herausforderung. Wir sind noch nicht am Ziel. Es bleibt eine Sehnsucht, eine gewisse Unzufriedenheit, die es gilt zu tragen, die uns mich heute immer wieder in die Nähe Jesu bringt und auftanken lässt und die mich eins ihn schauen lässt in seiner Schöne, in seiner Vollkommenheit. Hey, darauf freue ich mich. Und dann sind wir für ewig gesättigt. Er wird sie führen zu den Wasserquellen des Lebens. So heißt es in Offenbarung 7 von der letzten Zeit, wenn wir dann bei ihm sein werden. Ich möchte an dieser Stelle gerne ein Gebet sprechen. Und wer möchte, darf mitbeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du die Quelle des Lebens bist. Ich danke dir, dass du meine Gerechtigkeit geworden bist. Ich danke dir, dass ich in deiner Nähe leben darf und du in mir bist durch deinen Geist. Und ich danke dir auch, dass du dein Wort schenkst und dass wir in der Zeit des Glaubens, wo wir nicht schauen, gestärkt werden, ermutigt werden und uns immer mehr in dein Wort hineingründen. Gib uns bitte auch wache Augen, wo uns ein Versprechen oder ein Mehr auf falsche Wege führen möchte und Gefühle, Erlebnisse mit Gott gleichsetzen will. Herr, da gib uns ein waches Auge und lass uns bei dir bleiben. Wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass du uns, unsere Lieben, unsere Familien segnest, deine Hände über sie hältst. Danken dir, Herr, dass du um die Politiker weißt. Bitte gib ihnen rechte Entscheidungen. dass du um das Gesundheitswesen weißt, um manche Krisen, gerade diese Corona-Zeit. Du bist der Herr darüber und du kannst auch alles so gebrauchen, dass Menschen sich nach dir ausstrecken, dass sie ihre Hilflosigkeit erkennen und sich auf dich gründen. Lass uns auch als deine Kinder gute Vertreter in dieser Welt sein. Gemeinsam lasst uns beten mit den Worten, die Jesus seinen Jüngern lehrte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch noch 2, 3 oder sogar 4 Dinge bekannt geben. Moment, da steht's drin. Das eine ist, ich erinnere immer wieder an unser Projekt Gemeinde liest Bibel. Wir sind momentan schon, Moment, angelangt bei Tag Nummer 110. Es geht um die Geschichten mit Elia und Elisa. Herzliche Einladung mitzumachen. Ich erinnere auch an unseren Blog, wo immer wieder Kommentare reingeschrieben werden. Echt bereichernd. Schaut mal rein. Die Zugangsdaten könnt ihr bei mir gerne anfordern, wenn ihr sie noch nicht habt. Wenn ihr jetzt rechts rausgucken könntet, würdet ihr sehen, wie unser ganzer Parkplatz gepflastert ist. Schwerstarbeit in der Hitze sieht wunderbar aus. Fahrt einfach mit dem Auto oder Fahrrad mal rum und guckt euch das an. Also wenn wir hier wieder richtig offiziell Gottesdienst feiern können, dann kann man da super gut parken, macht sich die Schuhe nicht mehr schmutzig. Also ganz toll und danke an all den fleißigen Arbeitern, die da die letzte Zeit am Gang waren. Ab nächster Woche gibt es auch wieder Material für die Hauskreise. Also die Hauskreisleiter kriegen dann wieder einen Arbeitsbogen zugeschickt. Und in diesem Material geht es ja dann so ein bisschen um die vergangene Predigt. So, ja, auch ein Wort zu der Kollekte. Wir können ja hier sonntags nicht Geld einsammeln für unsere Arbeit. Wir finanzieren uns von Spenden. Und ich sage einfach mal danke, dass ihr uns weiterhin unterstützt, dass ihr spendet und so einfach auch mithelft und dabei seid. Vielen Dank dafür. Wie geht's weiter hier mit unseren Gottesdiensten? Im April steht ja schon mal fest, dass wir auch da nur online senden können. Wie wird es im Mai dann weitergehen? Wenn so die Ausübung der Religionsfreiheit geboten oder ja, verboten wird, dann stimmt man ja nicht mit lächelndem Gesicht zu. Ja, toll, super, machen wir. Sondern immer mit sehr schwerem Herzen und auch mit nachdenklichen Gedanken. Und von daher ist es auch mal spannend, wie sich das jetzt im Mai entwickelt. Ich bin dankbar, dass einfach die Kirchen jetzt mit der Politik auch verhandeln, einen Weg zu finden, dass Gottesdienste wieder stattfinden dürfen. Von der Regierung her offiziell. Aber wie das dann genau aussieht, welche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen, wissen wir nicht. Aber wir halten euch da gerne auf dem Laufenden. Und schön, wenn ihr im Gebet auch um Weisheit bittet für die Gemeindeleitung und für unser ganzes Gemeindeleben. Das war's jetzt mal von mir. Und zum Schluss würden wir gemeinsam ein Segenslied singen. Singt doch einfach mit. Vielleicht steht er sogar gerne zu Hause auf. Wie auch immer. Danke an euch. Und ich wünsche einen wunderschönen Sonntag. Macht's gut. Bis nächsten Sonntag.